Liebe die Natur und lerne von ihr. Es liegt in meiner Natur, dass ich über das, was ich sehe, alles wissen möchte. Ich konnte nicht einfach etwas oberflächlich übergehen. Ich fing an zu denken, ich möchte gern wissen, wie dieser Berg heißt, wie ist es wohl dort oben. Ich musste dann selbst losgehen und nachsehen. Als Kind bestieg ich darum in einem Radius von 8 Kilometern rund um unser Haus alle Berge. Ich ging überall hin, sogar bis hinter die Berge. Deshalb hatte ich eine Vorstellung davon, wie es oben auf einem Berg war, der im Morgenlicht aufleuchtete. Und wenn ich ihn dann betrachtete, fühlte ich Freude. Ich hasste es geradezu, Orte zu sehen, die mir unbekannt waren. Ich wollte alles verstehen, was ich sah und auch das, was dahinter lag. Andernfalls war mein Geist so rastlos, dass ich es nicht aushalten konnte. Auf dem Weg in die Berge wollte ich alle Blumen und Bäume berühren. Ich war nicht zufrieden, Dinge nur mit den Augen zu betrachten. Ich musste die Blumen anfassen, an ihnen riechen und sie sogar in meinen Mund stecken und auf ihnen herumkauen. Die Düfte, das Berühren und die Vielfalt im Geschmack beglückten mich so sehr, dass es mir nichts ausgemacht hätte, wenn mich jemand dazu aufgefordert hätte, meine Nase ins Gestrüpp zu stecken und sie den ganzen Tag drehen zu lassen. Ich liebte die Natur so sehr. Wann immer ich hinausging, verbrachte ich den ganzen Tag damit, in den Hügeln und Feldern umherzustreifen und vergaß, dass ich nach Hause gehen musste. Wenn meine älteren Schwestern in den Hügeln wildes Gemüse sammeln gingen, lief ich voraus und pflückte die Pflanzen. Dank dieser Erfahrung weiß ich sehr viel über viele Wildgemüsearten, die gut schmecken und nährstoffreich sind. Es ist wichtig, den richtigen Rhythmus herauszufinden, um den wundervollen Geschmack von Som Bagwi genießen zu können. Das ist ein Wildblumengewächs, das von den Koreanern wegen der Wurzeln und Blättern geschätzt wird. Man kann es mit roter Bohnenpaste mixen und es in eine Schüssel mit Gochujang Bibimbap geben. Das ergibt dann einen wunderbaren Geschmack. Wenn man Som Bagwi isst, dann muss man es in den Mund stecken und den Atem für ein paar Sekunden anhalten. So lange dauert es, bis der bittere Geschmack verschwindet und ein ganz anderer Geschmack zum Vorschein kommt. Gern kletterte ich auf Bäume, meistens kletterte ich auf den riesigen 200 Jahre alten Kastanienbaum auf unserem Hof. Mir gefiel die Aussicht, die ich von den oberen Ästen des Baumes aus hatte. Ich konnte sogar über die Einfahrt zum Dorf hinaussehen. Wenn ich einmal oben war, wollte ich so schnell nicht wieder herunter. Manchmal war ich dort oben bis spät in die Nacht hinein. Die jüngste meiner älteren Schwestern kam dann aus dem Haus und machte viel Wirbel darum, wie gefährlich das sei und versuchte mich von dort oben herunterzulocken. »Jung, Jung, bitte komm herunter«, sagte sie, »es ist spät, du sollst hereinkommen und ins Bett gehen.« »Wenn ich müde werde, kann ich auch hier oben schlafen«, antwortete ich. Was ihr auch einfiel, um mich zu überzeugen, ich rührte mich nicht vom Fleck auf meinem Ast im Kastanienbaum. Schließlich verlor sie ihre Beherrschung und rief, »He, du Affe, komm sofort herunter!« Vielleicht kletterte ich deswegen so gern auf Bäume, weil ich im Jahr des Affen, chinesisches Sternzeichen, geboren bin. Wenn die stacheligen Kastanien reif in Büscheln an den Ästen hingen, nahm ich einen abgebrochenen Ast und sprang immer wieder hoch, um sie damit herunterzuschlagen. Ich erinnere mich daran, dass das viel Spaß gemacht hat. Ich bedauere die Kinder von heute, die nicht auf dem Land aufwachsen und diese Art von Freude erleben können. Die Vögel, wie sie so frei am Himmel flogen, waren auch Objekte meiner Neugierde. Hin und wieder kamen besonders schöne Vögel vorbei. Ich studierte sie, soweit es möglich war, und bemerkte, wie männliche und weibliche Vögel aussahen. Es gab damals keine Bücher, die mir über die vielfältigen Arten von Bäumen, Büschen und Vögeln hätten Auskunft geben können. So musste ich alles selber untersuchen. Oft versäumte ich die Mahlzeiten, weil ich in den Bergen herumwanderte, auf der Suche nach den Orten, an denen sich die Zugvögel niedergelassen hatten. Einmal kletterte ich wegen eines Elsternests. Einige Tage lang jeden Morgen und Abend auf einen Baum. Ich wollte beobachten, wie eine Elster ihre Eier legt. Schließlich konnte ich zusehen, wie eine Elster ihre Eier legte und freundete mich mit dem Vogel an. Die ersten paar Male, wenn ich mich anpirschte und die Elster mich sah, kreischte sie schrill und protestierte lautstark. Später konnte ich mich ihr jedoch nähern und sie blieb ganz ruhig. Auch die Insekten in der Umgebung waren meine Freunde. Jedes Jahr im Spätsommer erklang das helltönende Zirpen einer Grille in den oberen Ästen eines Dattelpflaumenbaumes direkt vor meinem Fenster. Jeden Sommer war ich dankbar, wenn die lauten, nervenaufreibenden Töne anderer Arten von Zikaden, die den ganzen Sommer lang Lärm gemacht hatten, plötzlich aufhörten und vom Lied der hell klingenden Grille abgelöst wurden. Ihr Lied ließ mich wissen, dass die schwüle Sommerzeit bald vom kühlen Herbst abgelöst würde. Ihr Zirpen klang ungefähr so: Schulu, Schulululululu. Wenn ich dann dieses helle Singen der Grille hörte, schaute ich den Dattelpflaumenbaum hinauf und dachte mir, natürlich muss sie zum Singen hoch hinauf, damit jeder im Dorf sie hören und sich freuen kann. Wer könnte sie hören, wenn sie zum Singen in eine Grube krabbeln würde? Bald aber verstand ich, dass sowohl die Sommerzikaden als auch die hell klingenden Grillen aus Liebe zirpten. Ob sie nun Mem 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 zirpten oder Sulu Sulu. Sie wollten damit ein Weibchen anlocken. Als ich das verstanden hatte, musste ich von da an immer lachen, wenn ich hörte, wie ein Insekt zu zirpen begann. Oh, du möchtest Liebe, nicht wahr? Nur zu, singe und finde eine gute Kameradin für dich. Nach und nach freundete ich mich mit allen Geschöpfen in der Natur an und entwickelte Herzensbeziehungen zu ihnen. Die Küste des Gelben Meeres war nur etwa 4 Kilometer von zu Hause entfernt. Das war so nahe, dass ich sie leicht von jedem erhöhten Standort in der Nähe unseres Hauses aus sehen konnte. Den Weg zum Meer entlang lagen Teiche aneinandergereiht, die durch einen Bach miteinander verbunden waren. Oft grub ich in einem dieser nach abgestandenem Wasser riechenden Teiche herum und fing Aale und Flusskrebse. Auf meiner Jagd nach Wasserlebewesen stocherte ich in allen möglichen Orten herum. So lernte ich, wo sich jede Art aufhielt. Aale haben es von Natur aus nicht gern, wenn sie zu sehen sind, und verstecken daher ihre langen Körper in Krabbenhöhlen und ähnlichen Unterschlupfen. Oft jedoch hat nicht der ganze Körper Platz in den Löchern und die Schwanzenden schauen noch heraus. Ich konnte sie leicht fangen, wenn ich einfach das Schwanzende packte und den Aal aus seinem Loch zog. Wenn wir zu Hause Gäste hatten, die gern einen gedünsteten Aal essen wollten, war es für mich ein leichtes, die insgesamt fast 5 Kilometer Hin- und Rückweg zu den Weihern zu laufen und etwa 5 Aale zurückzubringen. In den Sommerferien konnte ich oft mehr als 40 Aale an einem Tag fangen. Es gab eine lästige Arbeit, die ich nicht gerne verrichtete, nämlich die Kuh zu füttern. Wenn mein Vater mir auftrug, die Kuh zu füttern, brachte ich sie oft auf eine Wiese des Nachbardorfes und band sie dort an. Dann lief ich davon. Aber nach einer Weile begann ich mir Sorgen, um die Kuh zu machen. Wenn ich zurückschaute, sah ich sie noch immer dort, wo ich sie angebunden hatte. Sie stand einfach einen halben Tag lang oder länger dort, mute und wartete auf jemanden, der sie füttern würde. Wenn ich die Kuh aus einiger Entfernung muhen hörte, tat sie mir leid und ich dachte, diese Kuh, was soll ich nur mit ihr machen? Man kann sich vielleicht vorstellen, wie ich mich fühlte, wenn ich das Muhen der Kuh nicht beachtete. Aber wenn ich spät am Abend zu ihr zurückkam, war sie weder zornig, noch versuchte sie, mich mit ihren Hörnern aufzuspießen. Stattdessen schien sie sich über meine Rückkehr zu freuen. Dadurch habe ich verstanden, dass es beim Erreichen eines Lebenszieles darauf ankommt, eine ähnliche Einstellung zu haben wie eine Kuh. Warte geduldig auf den richtigen Zeitpunkt, dann wird etwas Gutes auf dich zukommen. Wir hatten zu Hause einen Hund, den ich sehr mochte. Er war so klug, dass er mir schon auf meinem Heimweg von der Schule entgegengerannt kam, obwohl ich noch ganz weit entfernt war. Wenn er mich sah, war es ihm anzusehen, dass er sich freute. Ich streichelte ihn immer mit meiner rechten Hand. Selbst wenn es einmal vorkam, dass er auf meiner linken Seite war, ging er herum zu meiner rechten Seite, rieb seinen Kopf an mir und bettelte darum, gestreichelt zu werden. Dann streichelte ich mit meiner rechten Hand seinen Kopf und seinen Rücken. Falls ich es nicht tat, jaulte er auf und lief im Kreis um mich herum, während ich die Straße entlang ging. »Du Schlingel«, sagte ich, »du weißt genau, was Liebe ist, nicht wahr? Gefällt dir die Liebe?« Tiere wissen, was Liebe ist. Haben sie jemals eine Mutterhenne gesehen, die auf ihren Eiern sitzt, bis sie ausgebrütet sind? Die Henne hält ihre Augen offen und scharrt mit ihrem Fuß auf den Boden, sodass sich ihr keiner nähern kann. Ich ging im Hühnerstall ein und aus, obwohl ich wusste, dass das die Henne wütend machte. Wenn ich in den Stall ging, streckte die Henne ihren Nacken nach vorne und versuchte, mich einzuschüchtern. Anstatt zurückzuweichen, machte ich auch bedrohliche Gesten gegenüber der Henne. Nachdem ich ein paar Mal im Stall war, tat die Henne so, als ob sie mich nicht sehen würde. Ihre Federn blieben jedoch gesträubt und ihre Krallen lang und scharf. Sie sah so aus, als ob sie zu mir herüber sausen und mich angreifen wollte. Aber sie konnte sich wegen der Eier nicht bewegen. Sie saß nur da und sah mich entsetzt an. Ich ging näher und berührte ihre Federn. Sie rührte sich jedoch nicht vom Fleck. Es schien, als sei sie fest entschlossen, sich nicht von dieser Stelle wegzubewegen, bis ihre Küken geschlüpft waren, wenn sie es geschehen lassen müsste, was jemand alle Federn aus ihrer Brust ausrupft. Weil sie durch Liebe so fest mit ihren Eiern verbunden ist, gewinnt die Henne eine Autorität, die sogar den Hahn davon abhält, zu tun, was ihm gerade gefällt. Die Henne herrscht mit voller Autorität über alles unter dem Himmel, als ob sie sagen würde, mir ist es egal, wer du bist. Du solltest aber besser diese Eier in Ruhe lassen. Es ist auch eine Demonstration der Liebe, wenn ein Mutterschwein Ferkel zur Welt bringt. Ich beobachtete ein Mutterschwein, als es einen Wurf zur Welt brachte. Während der Geburt presste es ruckartig mit einem lauten Grunzen und ein Ferkel schlüpft heraus auf den Boden. Das Schwein stößt wieder ein lautes Grunzen aus und das zweite Ferkel kommt heraus. Bei Katzen und Hunden ist es so ähnlich. Kleine Tierbabys zu sehen, machte mich sehr glücklich. Sie kamen zur Welt und hatten nicht einmal die Augen offen. Ich konnte nicht anders, als aus Freude darüber laut zu lachen. Andererseits bereitete es mir großen Kummer, wenn ich ein Tier sterben sah. Ein wenig außerhalb des Dorfes stand ein Schlachthaus. Einmal war eine Kuh in diesem Schlachthaus. Ein Metzger tauchte wie aus dem Nichts auf und schlug die Kuh mit einem Eisenhammer so groß wie ein Unterarm. Die Kuh fiel vornüber. Gleich darauf wurde sie enthäutet und ihre Beine wurden abgeschnitten. Das Leben klammert sich so verzweifelt fest, dass die Stummeln, die der Kuh nach dem Abschneiden der Beine noch geblieben waren, weiter zitterten. Mir kamen unwillkürlich die Tränen, als ich das sah, und ich weinte laut. Von klein auf hatte ich eine gewisse Eigenheit. Ich wusste Dinge, die andere nicht wussten, als hätte ich eine natürliche, übersinnliche Fähigkeit. Wenn ich sagte, dass es regnen würde, dann regnete es. Ich konnte zu Hause sitzen und sagen, der alte Mann, Herr so und so, im nächsten Dorf fühlt sich heute nicht gut. Und es stimmte immer. Seit ich 8 Jahre alt war, war ich auch als Meister der Heiratsvermittlung bekannt. Ich brauchte nur Fotos von angehenden Brautleuten zu sehen und ich konnte alles über diese beiden sagen. Wenn ich sagte, diese Verbindung ist schlecht und sie trotzdem heirateten, dann brach diese Ehe später unweigerlich auseinander. Ich tue das im Alter von 90 Jahren noch immer. Heute kann ich vieles über eine Person sagen, indem ich nur sehe, wie sie sitzt oder lacht. Wenn ich mich sehr konzentrierte, konnte ich sagen, was meine älteren Schwestern in einem bestimmten Augenblick machten. Darum fürchteten sich meine älteren Schwestern auch vor mir, obwohl sie mich gern hatten. Sie fühlten, dass ich all ihre Geheimnisse kannte. Es mag aussehen, als ob ich über unglaubliche, übersinnliche Kräfte verfüge, aber eigentlich ist es nichts Erstaunliches. Sogar Ameisen, die wir oft als unbedeutende Kreaturen abtun, können uns andeuten, wenn die Regenperiode anfängt. Wenn sie nämlich plötzlich dorthin wandern, wo sie trocken bleiben können. Menschen im Einklang mit der Natur sollten fähig sein zu ahnen, was auf sie zukommt. Das ist keine allzu schwierige Sache. Man kann vorhersagen, aus welcher Richtung der Wind blasen wird, wenn man ein Elsternnest sorgfältig untersucht. Eine Elster baut den Eingang des Nestes immer auf der vom Wind abgekehrten Seite. Sie nimmt Zweige in ihren Schnabel und flechtet sie kunstvoll zusammen. Dann holt sie mit ihrem Schnabel Schlamm und dichtet damit die Decke und den Boden des Nestes ab, sodass der Regen nicht eindringen kann. Sie arrangiert die Enden der Zweige so, dass sie alle in dieselbe Richtung weisen. Wie bei einer Regenrinne auf dem Dach muss dadurch das Regenwasser an einem Punkt abfließen. Selbst Elstern besitzen ein solches Gespür, das ihnen hilft zu überleben. Wäre es dann nicht nur natürlich, dass auch die Menschen diese Art von Fähigkeit besitzen? Wenn ich mit meinem Vater auf einem Viehmarkt war, sagte ich manchmal, Vater, kaufe diese Kuh nicht. Eine gute Kuh sollte am Genick gut aussehen und starke Vorderhufe haben. Hinterteil und Rücken sollten kräftig sein. Diese Kuh ist aber nicht so. Ganz gewiss wurde diese Kuh dann auch nicht verkauft. Mein Vater sagte, woher weißt du das alles? Und ich antwortete, ich weiß das schon, seit ich im Bauch meiner Mutter war. Natürlich war das nicht ernst gemeint. Wenn man Kühe gern hat, dann kann man eine Menge über sie erzählen. Die mächtigste Kraft in der Welt ist die Liebe, und ein vereinigter Geist und Körper ist Ehrfurcht gebietend. Wenn man zur Ruhe kommt und seinen Geist konzentriert, dann fühlt man einen Ort tief im Inneren, wo sich der Geist niederlassen kann. Es ist wichtig, dass man seinen Geist dorthin gehen lässt. Wenn man seinen Geist vor dem Schlafengehen zu diesem Ort gehen lässt, dann wird man beim Aufwachen extrem empfindsam sein. Das ist der Moment, in dem man alle unwesentlichen Gedanken weglassen und sein Bewusstsein ausrichten sollte. Dann wird man fähig sein, mit allem zu kommunizieren. Wenn Sie mir nicht glauben, dann probieren Sie es jetzt einfach aus. Jede Lebensform in dieser Welt sucht danach, sich selbst mit dem zu verbinden, wodurch sie die meiste Liebe erhält. Wenn man daher etwas besitzt und es nicht wirklich liebt, dann sind Besitz oder Herrschaft nicht rechtmäßig und man wird es hergeben müssen. Mit den Insekten über das Universum reden. Zeit im Wald zugebracht, reinigt den Geist. Das Rauschen der Blätter im Wind, die Melodie des Windes, der durchs Schilf streicht, die Laute der quakenden Frösche in den Teichen. Man hört nur die Geräusche der Natur. Keine befremdlichen Gedanken stören die Sinne. Wenn man seinen Geist leer macht und die Natur in sein ganzes Wesen aufnimmt, dann gibt es keine Trennung mehr zwischen dem Selbst und der Natur. Die Natur zieht bei mir ein und ich werde völlig eins mit ihr. In dem Moment, in dem die Grenze zwischen mir und der Natur verschwindet, empfindet man ein tiefes Gefühl der Freude. Die Natur wird ein Teil von mir und ich werde ein Teil der Natur. Ich habe solche Erlebnisse in meinem Leben immer geschätzt. Auch jetzt ist es so. Ich schließe meine Augen und komme in einen Zustand, in dem ich eins mit der Natur bin. Manche nennen das Anatman oder Nicht-Selbst. Aber für mich ist es mehr als das, weil die Natur eintritt und sich an einem Ort niederlässt, der zuvor leer gemacht wurde. Während dieses Zustandes lausche ich dem Klang, mit dem sich die Natur mir mitteilt. Töne, die von den Kiefern kommen, Geräusche, die Käfer machen, und sie werden Freunde. Ich konnte in ein Dorf gehen und die geistige Einstellung der Menschen dort erfassen, ohne jemanden persönlich zu treffen. Ich konnte auf die Felder des Dorfes gehen und die Nacht dort verbringen und zuhören, was die Früchte des Ackers mir erzählten. Ich konnte sehen, ob die Früchte traurig oder glücklich waren. Dadurch konnte ich verstehen, welche Art Leute dort lebten. Warum ich es in den Gefängnissen von Südkorea, den Vereinigten Staaten und sogar von Nordkorea ausgehalten habe, ohne mich einsam und isoliert zu fühlen, hat seine Ursache darin, dass ich selbst dort dem Wind lauschen und mit dem Ungeziefer in meiner Umgebung eine Unterhaltung führen konnte. Man mag fragen, worüber redet man denn mit Ungeziefer? Sogar das kleinste Sandkorn, beinhaltet die Prinzipien der Welt. Selbst ein umherschwebendes Staubkörnchen in der Luft hat die Harmonie der Welt in sich. Alles um uns herum wurde geboren aus einer Kombination von so komplexen Kräften, dass dies unsere Vorstellungskraft weit übersteigt. Diese Kräfte sind miteinander verwandt. Nichts im Universum wurde außerhalb von Gottes Herz geschaffen. Die Bewegung eines einzigen Blattes ist Ausdruck des Atems des Universums. Von Kindheit an hatte ich die Fähigkeit, mit den Klängen der Natur mitzuschwingen, während ich die Hügel und Wiesen durchstreifte. Die Natur kreiert eine einzige Harmonie und schafft einen überwältigend schönen Klang. Niemand prahlt und niemand wird ignoriert. Da gibt es nur höchste Harmonie. Immer, wenn ich in Schwierigkeiten war, tröstete mich die Natur. Immer, wenn ich in Verzweiflung stürzte, richtete sie mich wieder auf. Heute wachsen viele Kinder in städtischer Umgebung auf und haben nicht die Möglichkeit, sich mit der Natur vertraut zu machen. Dabei ist die Sensibilisierung für die Natur sogar wichtiger als die Anhäufung von Wissen. Welchen Sinn macht es, einem Kind eine Universitätsausbildung anzubieten, wenn es die Natur nicht in seiner Brust fühlen kann und seine Empfindungsfähigkeit abgestumpft ist? Ein von der Natur getrennter Mensch kann da und dort Buchwissen ansammeln und dann sehr leicht zu einem Individualisten werden, der materielle Götter verehrt. Wir müssen den Unterschied im Klang fühlen können, den es zwischen dem sanften Wispern eines Frühlingsregens und dem Klatschen und Prasseln eines Herbstregens gibt. Nur von einem Menschen, der in Übereinstimmung mit der Natur lebt, kann man sagen, dass er einen wahren Charakter hat. Ein blühender Löwenzahn am Wegesrand ist kostbarer als alles Gold auf der Welt. Wir brauchen ein Herz, das die Natur und die Menschen lieben kann. Jeder, der die Natur oder die Menschen nicht lieben kann, ist nicht fähig, Gott zu lieben. Alles in der Natur verkörpert Gott auf einer symbolischen Ebene. Die Menschen sind substanzielle Wesen, die als Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Nur ein Mensch, der die Natur lieben kann, kann Gott lieben. Ich habe nicht nur die ganze Zeit die Hügel und Wiesen durchstreift und gespielt. Ich arbeitete auch sehr hart und half meinem älteren Bruder, die Farm zu bewirtschaften. Auf einer Farm gibt es viele Aufgaben, die während einer bestimmten Jahreszeit erledigt werden müssen. Die Reisfelder und alle anderen Felder müssen beackert werden. Die Reissetzlinge müssen gepflanzt und das Unkraut muss gejätet werden. Eine der schwierigsten Aufgaben ist es, ein Hirsefeld zu jäten. Nach der Aussaat muss der Acker mindestens dreimal gejätet werden. Das ist wirklich eine Knochenarbeit. Wenn wir damit fertig waren, konnten wir unseren Rücken für eine Weile nicht gerade aufrichten. Süßkartoffeln schmecken nicht gut, wenn sie auf Lehmboden gepflanzt werden. Sie müssen in einen Boden gesetzt werden, der aus einem Gemisch von einem Drittel Lehm und zwei Dritteln Sand besteht, wenn man den besten Geschmack erzielen möchte. Für Getreide waren die menschlichen Exkremente der beste Dünger und so brach ich die fest eingetrockneten Exkremente mit meinen Händen in kleine Stücke. Weil ich auf der Farm mithalf, lernte ich, wie man die Bohnen behandelt, damit sie gut wachsen und welcher Boden für Sojabohnen und welcher für rote Bohnen der beste war. Ich kenne mich besser aus als viele Bauern. Die Provinz Pyongyang war eine der ersten in Korea, in der die christliche Kultur angenommen wurde. Ein erkennbares Zeichen dieses Einflusses war, dass die Felder in den 1930er und 1940er Jahren schon in geraden Linien angeordnet waren. Um die Setzlinge anzupflanzen, nahmen wir eine Stange mit 12 abstandsgleichen Markierungen, legten sie über die Breite des Feldes und markierten so, wo die Reihen sein sollten. Dann gingen 2 Personen die Stange entlang und jeder pflanzte 6 Reihen Setzlinge. Als ich später in den südlichen Teil Koreas kam, sah ich, dass eine Schnur über das Feld gespannt wurde und Dutzende von Leuten dort beschäftigt waren. Es schien mir eine sehr ineffiziente Art der Pflanzung zu sein. Ich spreizte meine Beine 2-mal die Breite meiner Schultern auseinander, so konnte ich die Setzlinge schnell einpflanzen. In der Zeit des Reisanbaus konnte ich genug Geld verdienen, um wenigstens mein Schulgeld damit abzudecken. Ein leidenschaftlicher Student. Als ich 10 Jahre alt wurde, schickte mich mein Vater in eine traditionelle Schule in unserem Dorf, wo ein alter Herr chinesische Literatur unterrichtete. Wir mussten jeden Tag den Inhalt eines Heftchens auswendig lernen. Das war alles. Ich konzentrierte mich und war mit dem Auswendiglernen in einer halben Stunde fertig. Wenn ich vor dem Lehrer stand und ihm die Tageslektion aufsagen konnte, war ich für diesen Tag fertig. Wenn der Lehrer dann im frühen Nachmittag einnickte, verließ ich die Schule und streifte über die Hügel und durch die Wiesen. Je mehr Zeit ich in den Hügeln verbrachte, desto besser wusste ich, wo man essbare Pflanzen finden konnte. Schließlich fand ich genug davon und aß mich satt, so dass ich kein Mittagessen mehr brauchte, und ich hörte auf, mittags daheim zu essen. In der Schule lasen wir die Lehrgespräche des Konfuzius und die Werke von Mencius und lernten die chinesischen Zeichen. Ich war im Schreiben besonders gut. Mit 12 Jahren ließ mich der Lehrer die Schriftzeichen vorschreiben als Vorlagen, von denen die anderen Schüler lernten. Eigentlich wollte ich in einer Grundschule gehen, nicht in eine traditionelle Dorfschule. Ich spürte, ich sollte nicht nur Konfuzius und Mencius auswendig lernen, während andere Flugzeuge bauten. Das war im April und mein Vater hatte bereits für mich das Schulgeld für ein Jahr im Voraus bezahlt. Obwohl ich das wusste, beschloss ich, die Dorfschule zu verlassen. Ich bearbeitete meinen Vater, mich in eine Grundschule gehen zu lassen. Ich bearbeitete auch meinen Großvater und sogar meinen Onkel. Um in eine Grundschule zu wechseln, musste ich eine Prüfung machen. Zur Vorbereitung auf diese Prüfung musste ich eine Vorschule besuchen. Ich überredete einen meiner jüngeren Cousins dazu, mit mir zu gehen, und wir traten beide in die Wonbong-Privatschule ein, die uns auf die Aufnahmeprüfung an der Grundschule vorbereiten sollte. Im darauffolgenden Jahr, als ich 14 Jahre alt war, schaffte ich die Prüfung und trat in die 3. Klasse der Osan-Schule ein. Ich hatte einen späten Start, aber ich lernte ernsthaft und konnte so die 5. Klasse überspringen. Die Osan-Schule war 8 Kilometer von zu Hause entfernt. Aber ich versäumte keinen Tag und kam nie zu spät in die Schule. Immer, wenn ich auf meinem Weg den Hügel hinaufstieg, wartete dort oben eine Gruppe von Schülern auf mich. Ich ging jedoch so schnell, dass sie es sehr schwer hatten, mit mir Schritt zu halten. So wanderte ich immer diesen Bergweg entlang, über den gemunkelt wurde, dass dort manchmal Tiger auftauchen würden. Die Osan-Schule war eine nationalistische Schule, die von Yi Sung-hun, der in der Unabhängigkeitsbewegung aktiv war, gegründet worden war. Nicht nur, dass die japanische Sprache nicht unterrichtet wurde, den Studenten war es auch untersagt, Japanisch zu sprechen. Ich hatte eine andere Meinung darüber. Ich fühlte, wir sollten unseren Feind kennen, wenn wir ihn besiegen wollen. Ich machte eine andere weiterführende Prüfung und trat in die 4. Klasse der öffentlichen allgemeinen Schule Jongju ein. In den öffentlichen Schulen wurden alle Fächer in Japanisch unterrichtet. Die Nacht vor meinem ersten Schultag prägte ich mir Katakana und Hiragana ein. Katakana und Hiragana sind die zwei unterschiedlichen Formen der im Japanischen gebräuchlichen Silbenschrift. Ich konnte überhaupt kein Japanisch, darum nahm ich mir alle Schulbücher von der 1. bis zur 4. Klasse vor und lernte sie innerhalb von 2 Wochen auswendig. Dadurch begann ich die Sprache zu verstehen. Als dann die Zeit für meinen Abschluss an der allgemeinen Schule kam, konnte ich fließend Japanisch. Am Tag meiner Abschlussfeier meldete ich mich freiwillig, eine Rede vor der Versammlung aller wichtigen Leute in Jongju zu halten. Normalerweise wird in dieser Situation von einem Schüler erwartet, dass er den Lehrern und der Schule gegenüber seine Dankbarkeit für die erhaltene Unterstützung zum Ausdruck bringt. Stattdessen erwähnte ich namentlich jeden einzelnen Lehrer und kritisierte sie. Ich zeigte die Probleme der Schulleitung auf. Ich sprach auch über unsere Zeit innerhalb der Geschichte und über die Entschlossenheit, die Menschen in verantwortungsvollen Positionen haben sollten. Ich gab diese ziemlich kritische Rede ganz in Japanisch. Die Japaner sollten so bald wie möglich ihre Koffer packen und zurück nach Japan gehen, sagte ich. Dieses Land wurde von unseren Vorfahren an uns weitergegeben. Alle kommenden Generationen unseres Volkes müssten hier leben. Ich sagte solche Dinge vor dem Polizeichef, vor dem Landrat und vor dem Bürgermeister. Ich sprach ganz im Geiste meines Großonkels Yeonguk Moon über Dinge, die niemand sonst zu sagen wagte. Die Zuhörer waren schockiert. Als ich die Bühne verließ, konnte ich erkennen, dass die Gesichter der Menschen blass geworden waren. An diesem Tag geschah mir nichts, aber später gab es Probleme. Von dem Tag an stufte mich die japanische Polizei als eine Person ein, die man beobachten musste, und sie begannen damit, mich zu überwachen und mich zu belästigen. Als ich später versuchte, für ein Studium nach Japan zu gehen, lehnte der Polizeichef es ab, seinen Stempel auf ein Formular zu setzen, das ich brauchte. Das bereitete mir einige Schwierigkeiten. Er betrachtete mich als eine gefährliche Person, der es nicht erlaubt werden sollte, nach Japan zu reisen, und weigerte sich, das Formular abzustempeln. Ich hatte einen großen Streit mit ihm, aber schließlich überzeugte ich ihn, mein Formular doch noch abzustempeln. Erst dann konnte ich nach Japan gehen. 2. Kapitel. Ein Fluss von Tränen fließt in meinem Herzen. Zwischen Angst und Inspiration. Als ich später und reifer wurde, älter und reifer wurde, beschäftigte mich die Frage, was soll ich werden, wenn ich erwachsen bin? Es machte mir Freude, die Natur zu betrachten und sie zu studieren. Daher überlegte ich mir, ob ich Wissenschaftler werden sollte. Aber davon kam ich ab, als ich sah, auf welch tragische Weise die Menschen von den japanischen Kolonialbehörden unterdrückt wurden. Sie litten so sehr, dass sie sich nicht einmal ausreichend ernähren konnten. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich als Wissenschaftler, selbst wenn ich den Nobelpreis gewinnen würde, die Tränen der leidenden Menschen trocknen könnte. Ich wollte jemand werden, der die Tränen der Menschen zum Versiegen bringen und ihnen die Sorgen in ihrem Herzen wegnehmen kann. Wenn ich im Wald dem Zwitschern der Vögel zuhörte, dachte ich, die Welt sollte so warmherzig und sanftmütig wie diese Melodien sein. Ich sollte jemand werden, der das Leben der Menschen aufhält, sodass sie duftenden Blumen gleichen. Ich wusste nicht, welchen Berufsweg ich einschlagen sollte, um dies zu erreichen, aber ich kam zu der Überzeugung, dass ich eine Person werden sollte, die Menschen glücklich macht. Als ich 10 Jahre alt war, konvertierte unsere Familie zum Christentum. Dies geschah dank meinem Großonkel Yeonguk Moon, einem Priester, der ein hingebungsvolles Glaubensleben führte. Von da an ging ich regelmäßig zur Kirche. Ich fehlte keine einzige Woche. Wenn ich auch nur ein wenig zu spät zum Gottesdienst kam, schämte ich mich so sehr, dass ich den Kopf nicht zu heben wagte. Ich weiß nicht, was ich in so jungen Jahren schon verstanden hatte, dass ich mich so verhielt. Jedenfalls war Gott für mein Leben bereits von großer Bedeutung. Ich setzte mich mehr und mehr mit Fragen über Leben und Tod und das Leiden und die Sorgen im menschlichen Leben auseinander. Im Alter von 12 Jahren war ich dabei, als das Grab meines Urgroßvaters verlegt wurde. Normalerweise war es nur Erwachsenen im Clan erlaubt, an solch einer Zeremonie teilzunehmen. Aber ich wollte unbedingt dabei sein, weil ich sehen wollte, was mit den Menschen geschieht, nachdem sie gestorben sind. Schließlich konnte ich meine Eltern überreden und sie erlaubten mir, dabei zu sein. Als das Grab geöffnet wurde und ich die Überreste sah, überwältigten mich Entsetzen und Angst. Während die Erwachsenen das Grab im Rahmen einer feierlichen Zeremonie öffneten, war alles, was ich sehen konnte, ein dürres Skelett. Da war keine Spur mehr von dem Aussehen, das mein Vater und meine Mutter mir beschrieben hatten. Ich war erschrocken vom Anblick der weißen Knochen. Ich brauchte einige Zeit, um über den Schock, die Gebeine meines Urgroßvaters gesehen zu haben, hinwegzukommen. Ich sagte mir, mein Urgroßvater muss so ähnlich ausgesehen haben wie wir. Bedeutet es, dass auch meine Eltern, nachdem sie gestorben sind, zu einem Haufen weißer Knochen werden? Wird das mit mir nach meinem Tod auch so sein? Jeder muss sterben. Liegen wir dann alle nach dem Tod so herum, ohne fähig zu sein, irgendetwas zu denken? Diese Fragen gingen mir nicht aus dem Kopf. Ungefähr zu dieser Zeit kam es bei uns zu Hause zu einer Reihe von seltsamen Vorkommnissen. An eines kann ich mich noch besonders gut erinnern. Jedes Mal, wenn meine Familie neuen Stoff webte, sammelten wir die Farbenreste und hoben sie in einem Tongefäß auf, bis wir genug beisammen hatten, um daraus Stoffballen zu machen. Die Stoffe aus diesen Fadenresten, genannt Yeyang, wurden für Festkleider verwendet, wenn ein Kind der Familie heiratete. Eines Nachts wurden diese Fadenreste über einen alten Kastanienbaum verstreut in einem Nachbardorf gefunden. Der Baum sah aus, als wenn er sich weiß verfärbt hätte. Wir konnten uns nicht vorstellen, wer die Fadenreste aus unserem Topf genommen hatte, zu dem Kastanienbaum, der ein ziemliches Stück von unserem Haus entfernt stand, gegangen war und sie über den Baum gestreut hatte. Das Ganze machte den Eindruck, als wäre es nicht durch Menschenhand geschehen, und alle Dorfbewohner bekamen es mit der Angst zu tun. Als ich 16 Jahre alt war, brach eine Tragödie über unsere Familie herein. Innerhalb eines Jahres starben 5 meiner jüngeren Geschwister. Es gibt keine Worte, die den Schmerz meiner Eltern beschreiben könnten, als sie 5 ihrer 13 Kinder innerhalb so kurzer Zeit verloren. Der Tod schien sich auszubreiten. Verwandte verloren ihre Haustiere. In einer Familie starb ganz plötzlich eine Kuh, obwohl sie vollkommen gesund war. In einem anderen Haushalt starben mehrere Pferde, eines nach dem anderen. In einem dritten Haus starben in einer Nacht 7 Schweine. Das Leiden einer Familie schien im Zusammenhang zu stehen mit dem Leid der Nation und der Welt. Ich fühlte mich immer besorgter wegen der erbärmlichen Situation des koreanischen Volkes unter der tyrannischen Herrschaft Japans. Die Menschen hatten nicht einmal genug zu essen. Manchmal waren sie gezwungen, Gras, Baumrinde und was immer sie finden konnten, zum Essen zu kochen. Es schien, als wollten die Kriege in der Welt nicht enden. Eines Tages las ich in einer Zeitung vom Selbstmord eines Schülers der Mittelschule, der in meinem Alter war. Warum ist er gestorben, fragte ich mich. Was kann einen so jungen Menschen zum Selbstmord treiben? Ich war so niedergeschlagen, als habe dieser Schüler mir sehr nahe gestanden. Über diesen Artikel weinte ich laut 3 Tage und Nächte lang. Mir flossen fortwährend die Tränen und ich konnte sie nicht aufhalten. Ich konnte die Serie seltsamer Vorkommnisse oder die Tatsache, dass guten Menschen so tragische Dinge widerfuhren, nicht begreifen. Das Erlebnis, die Gebeine meines Urgroßvaters gesehen zu haben, hatte mich inspiriert, Fragen über das Leben und über den Tod zu stellen. Die seltsamen Ereignisse rund um unser Zuhause führten dazu, dass ich meine ganze Hoffnung in die Religion setzte. Das Wort Gottes, das ich in der Kirche hörte, konnte jedoch meine Fragen nicht klar und ausreichend beantworten. Um die Frustration in meinem Herzen zu überwinden, begann ich, mich daher ins Gebet zu vertiefen. Wer bin ich? Wo bin ich hergekommen? Was ist der Zweck des Lebens? Was geschieht mit den Menschen, wenn sie sterben? Gibt es eine Welt für die unsterbliche Seele? Existiert Gott wirklich? Ist Gott wirklich allmächtig? Wenn er allmächtig ist, warum sieht er dann dem Leid in der Welt untätig zu? Wenn Gott diese Welt geschaffen hat, hat er dann auch das Leid geschaffen? Wie kann die Tragödie der Besetzung Koreas durch die Japaner beendet werden? Welchen Sinn hat das Leiden des koreanischen Volkes? Warum hassen sich die Menschen? Warum bekämpfen sich gegenseitig und fangen Kriege an? Mein Herz war erfüllt mit diesen ernsten, fundamentalen Fragen. Niemand konnte mir eine einfache Antwort geben. So blieb mir nur das Gebet. Dies half mir, Trost zu finden. Immer, wenn ich diese quälenden Probleme vor Gott ausbreitete, verschwanden mein Schmerz und meine Sorgen und mein Herz war erleichtert. So nahm ich mir immer mehr Zeit, um zu beten, bis ich schließlich immer wieder die ganze Nacht durchbetete. Dadurch hatte ich ein außergewöhnliches, wertvolles Erlebnis, bei dem Gott meine Gebete beantwortete. Dieser Tag wird für immer in tiefer Erinnerung bleiben. Ein Tag, den ich niemals vergessen kann. Es war die Nacht vor Ostern in dem Jahr, als ich 16 Jahre alt wurde. Ich war auf dem Berg Myudu und betete die ganze Nacht. Unter Tränen bat ich Gott inständig um Antworten auf meine Fragen. Warum nur hatte er eine Welt so voller Sorgen und Verzweiflung geschaffen? Warum ließ der allwissende und allmächtige Gott die Welt in einem so schmerzlichen Zustand? Was sollte ich für mein leidendes Vaterland tun? Ich weinte viele Tränen, während ich immer wieder diese Fragen stellte. Am frühen Ostermorgen, nachdem ich die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte, erschien Jesus vor mir. Er erschien ganz plötzlich wie ein Windstoß und sagte: Gott macht sich große Sorgen über das Leid der Menschen. Du musst eine besondere Mission auf der Erde übernehmen, die mit dem Werk des Himmels in Zusammenhang steht. An jenem Tag sah ich deutlich das sorgenvolle Gesicht von Jesus. Ich hörte klar seine Stimme. Dieses Erlebnis der Erscheinung Jesu hatte zur Folge, dass ich am ganzen Körper stark zitterte, wie Espenlaub bei starkem Wind. Ich verspürte große Angst, so dass ich glaubte, sterben zu müssen, und gleichzeitig spürte ich eine so tiefe Dankbarkeit, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste zerspringen. Jesus sprach klar über die Aufgabe, die ich zu erfüllen hatte. Was er sagte, war außerordentlich. Er sprach von der Aufgabe, die Menschheit von ihrem Leid zu erlösen und Gott Freude zu bringen. Meine unmittelbare Antwort darauf war: Das kann ich nicht tun. Wie soll ich das bewerkstelligen? Warum gibst du mir eine Mission von so großer Wichtigkeit? Ich empfand große Angst. Ich wollte dieser Mission irgendwie entgehen, klammerte mich an den Saum seiner Kleidung und weinte bitterlich. Je mehr es schmerzt, desto mehr sollst du lieben. Ich war vollkommen verwirrt. Meinen Eltern gegenüber konnte ich mein Herz nicht öffnen und ihnen mein überwältigendes Geheimnis mitteilen. Andererseits fiel es mir schwer, es für mich zu behalten. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Mir war nur klar, dass ich eine besondere Mission vom Himmel erhalten hatte. Das war eine ungeheuer große Verantwortung. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass ich sie auf mich allein gestellt womöglich nicht erfüllen könnte. So klammerte ich mich noch mehr an das Gebet und versuchte auf diese Weise, mein verwirrtes Herz zu beruhigen. Aber selbst das half nicht. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte keinen Augenblick lang vergessen, dass ich Jesus getroffen hatte. Meine Begegnung mit Jesus veränderte mein Leben vollkommen. Sein trauriges Gesicht war in mein Herz wie eingebrannt und ich konnte an nichts anderes denken. Von jenem Tag an widmete ich mich vollkommen dem Wort Gottes. Manchmal war ich von unendlicher Dunkelheit umgeben und von solchem Schmerz erfüllt, dass es mir schwer fiel zu atmen. Dann war ich wieder von solcher Freude erfüllt, als würde ich den morgendlichen Sonnenaufgang am Horizont betrachten. Ich versuchte, mein Herz und meine Tränen zu beruhigen, indem ich folgendes Gedicht verfasste: Die Krone der Herrlichkeit. Misstraue ich Menschen, fühle ich Schmerz. Verurteile ich Menschen, ist es unerträglich. Hasse ich Menschen, verliere ich den Wert meiner Existenz. Vertraue ich aber, so werde ich betrogen. Leide ich aber, so werde ich verraten. Ich gräme mich und leide, den Kopf in meinen Händen. Liege ich falsch? Ja, ich liege falsch. Obwohl wir betrogen werden, wir müssen dennoch glauben. Obwohl wir verraten werden, müssen wir dennoch vergeben. Liebe ganz und gar selbst jene, die dich hassen. Wische weg deine Tränen und begrüße lächelnd jene, die nichts kennen als Betrug, und jene, die betrügen, ohne zu bedauern. O Herr, der Schmerz der Liebe, sieh meine Hände. lege deine Hand auf meine Brust. Mein Herz zerspringt mit solcher Qual. Als ich die lieben konnte, die gegen mich waren, habe ich den Sieg gebracht. Wenn du das Gleiche verwirklichst, werde ich dir die Krone der Herrlichkeit geben. Ich erlebte eine Reihe von Tagen wie diesen, was mich immer tiefer in die Welt des Gebetes führte. Ich empfing neue Erkenntnisse direkt von Jesus und ließ mich vollkommen von Gottes Wort fesseln. Ich begann, ein vollkommen verändertes Leben zu führen. Ich musste über so vieles nachdenken und wurde allmählich ein ziemlich wortkarger Junge. Jeder, der den Weg Gottes geht, muss sein Ziel mit ganzem Herzen und völliger Hingabe verfolgen. Es bedarf einer unerschütterlichen Zielsetzung. Ich war schon von Geburt an unbeugsam und sehr hartnäckig. So setzte ich diese von Gott gegebene Kraft ein, um die Schwierigkeiten auf dem Weg, der mir vorgegeben war, zu überwinden. Jedes Mal, wenn ich unsicher wurde, fand ich neuen Halt, indem ich mich daran erinnerte, ich habe Gottes Wort direkt erhalten. Es fiel mir nicht leicht, diesen Weg zu wählen, denn es bedeutete, dass ich den Rest meiner Jugend opfern musste. Manchmal hatte ich den Wunsch, diesen Pfad zu vermeiden. Ein weiser Mensch wird seine Hoffnung in die Zukunft setzen und weitergehen, ganz gleich, wie schwierig es ist. Ein törichter Mensch hingegen wird seine Zukunft für ein momentanes Glück wegwerfen. Manchmal, als ich noch sehr jung war, hatte ich auch törichte Gedanken. Aber letztendlich entschied ich mich für den Weg eines weisen Menschen. Und ich war gern bereit, mein Leben dafür aufzuopfern, um den Weg zu gehen, den Gott wollte. Ich hätte nicht davonlaufen können, selbst wenn ich es versucht hätte. Es gab für mich nur diesen einen Weg. Warum nur hat Gott gerade mich gerufen? Sogar heute, im Alter von 90 Jahren, wundere ich mich jeden Tag darüber. Warum hat er aus all den Menschen auf der ganzen Welt ausgerechnet mich auserwählt? Es war weder wegen meines besonderen Aussehens oder hervorragenden Charakters, noch wegen meiner starken Überzeugung. Ich war nur ein unauffälliger, unbeugsamer, alberner Junge. Das, was Gott in mir gesehen hat, muss die Ernsthaftigkeit meines Herzens gewesen sein, das ihn mit Tränen der Liebe suchte. Ganz egal, in welcher Zeit oder an welchem Ort man ist, die Liebe ist das Wichtigste. Gott suchte einen Menschen, der sein Leben mit einem liebevollen Herzen leben würde und der, wenn er mit Leid konfrontiert wird, dessen Auswirkungen mit Liebe überwinden konnte. Ich war ein Junge in einem Dorf, auf dem Land, der nichts Besonderes vorzuweisen hatte. Sogar heute bestehe ich noch unnachgiebig darauf, mein Leben zu opfern und für Gottes Liebe und für nichts anderes sonst zu leben. Es gab nichts, das ich auf mich allein gestellt wissen konnte. So ging ich mit all meinen Fragen zu Gott. Ich fragte, Gott, existierst du wirklich? Auf diese Weise kam ich zu dem Verständnis, dass er tatsächlich existiert. Ich fragte, Gott, hast du lang gehegte Wünsche? Und auf diese Weise erfuhr ich, dass Gott auch lang gehegte Wünsche hatte. Ich fragte ihn, Gott, brauchst du mich? Und so entdeckte ich, dass er mich brauchen konnte. An jenen Tagen, als ich durch meine Gebete und durch meine Hingabe mit dem Himmel in Verbindung stand, erschien mir Jesus immer wieder und überbrachte mir spezielle Mitteilungen. Wenn ich ernsthaft etwas wissen wollte, kam Jesus mit einem sanften Gesichtsausdruck und beantwortete meine Fragen. Seine Antworten waren immer zutreffend und drangen wie scharfe Pfeile tief in mein Herz ein. Das waren nicht einfach nur Worte, das waren Offenbarungen über die Erschaffung des Universums, die eine Tür in eine andere Welt auftaten. Wenn Jesus sprach, erschien mir das wie eine sanfte Brise, aber ich nahm mir seine Worte zu Herzen und betete mit einer Ernsthaftigkeit, die einen Baum hätte entwurzeln können. Schritt für Schritt kam ich zu einem neuen Verständnis darüber, zu welchem Zweck Gott das Universum und seine Prinzipien der Schöpfung geschaffen hatte. Im Sommer jenes Jahres machte ich eine Pilgerreise durch das Land. Ich hatte kein Geld. Ich ging zu den Häusern und bat um Essen. Wenn ich Glück hatte, konnte ich mit einem Lastwagen mitfahren. So besuchte ich jede Ecke des Landes. Wo immer ich hinkam, sah ich, dass meine Heimat in Tränen versank. Überall gab es verzweifelte, hungrige Menschen. Ihre bitteren Klagen wurden zu Tränen, die wie ein Strom herunterflossen. Ich sagte zu mir, diese elende Geschichte muss so schnell wie möglich ein Ende haben. Man darf unser Volk nicht einfach seinem Leid, seinem Kummer und seiner Verzweiflung überlassen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, nach Japan und nach Amerika zu kommen, um der Welt von der Größe des koreanischen Volkes zu erzählen. Durch diese Pilgerreise konnte ich meine Entschlossenheit in Bezug auf meine zukünftige Aufgabe verdoppeln. Während ich meine Fäuste ballte und mich auf meine zukünftige Aufgabe konzentrierte, konnte ich klar den Weg vor mir sehen, den ich in meinem Leben verfolgen musste. Ich werde unser Volk auf jeden Fall befreien und der Welt den Frieden Gottes bringen. Ein Messer, das man nicht schleift, wird stumpf. Nach Abschluss der allgemeinen Schule zog ich nach Seoul. Dort lebte ich allein in Hoksok-Dong-Viertel und besuchte die Gyeongsong-Schule für Gewerbe und Technik. Der Winter in Seoul war sehr kalt. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Temperatur auf minus 20 Grad Celsius sank. Wenn das geschah, fror der Han-Fluss vollkommen zu. Das Haus, in dem ich wohnte, lag auf einer Anhöhe. Es gab kein fließendes Wasser. Wir holten Wasser aus einem Ziehbrunnen. Dieser war so tief, dass wir den Kübel an einem Seil, das über 10 Armlängen maß, hinunterlassen mussten, bis er das Wasser erreichte. Immer wieder riss das Seil, bis ich eine Kette am Eimer anbrachte. Jedes Mal, wenn ich Wasser heraufzog, froren meine Finger an der eisigen Kette fest. Ich konnte meine Hände nur warm halten, indem ich sie anhauchte. Um mich vor der eisigen Kälte zu schützen, nutzte ich meine Strickkenntnisse und machte mir einen Pullover, dicke Socken, eine Mütze und Handschuhe. Die Mütze war so schick, dass mich manche Leute in der Stadt für eine Frau hielten. Ich heizte mein Zimmer, nicht einmal an den kältesten Wintertagen, hauptsächlich deshalb, weil ich kein Geld dafür hatte. Ich dachte auch, dass es ein Luxus sei, ein Dach über dem Kopf zu haben, verglichen mit den Obdachlosen, die sich auf der Straße irgendwie warm halten mussten. Einmal war es so kalt, dass ich unter der Bettdecke eine Glühbirne wie eine Wärmeflasche an meinen Körper drückte. Während der Nacht verbrannte ich mich, so dass sich an dieser Stelle die Haut ablöste. Doch heute denke ich, wenn jemand Seoul erwähnt, als erstes daran, wie kalt es damals dort gewesen war. Mein Essen bestand aus einer Schale Reis und nie mehr als einer einzigen Beilage. Zu einer koreanischen Mahlzeit gehören normalerweise bis zu 12 Beilagen. Ich aß niemals mehr als eine. Eine Beilage genügte mir. Aufgrund dieser Angewohnheit von damals, als ich allein lebte, brauche ich auch heute nicht viele Beilagen. Mir ist es lieber, ich habe nur eine Beilage, die gut zubereitet ist. Es erscheint mir umständlich, eine Mahlzeit mit vielen Beilagen zu essen. Als ich damals in Seoul zur Schule ging, aß ich niemals ein Mittagessen. Ich hatte mir schon als Kind, als ich in der Natur umherstreifte, angewöhnt, nur zweimal am Tag zu essen. Diesen Lebensstil behielt ich fast bis zu meinem 30. Lebensjahr bei. Meine Zeit in Seoul ließ mich gut verstehen, wie viel Arbeit es macht, einen Haushalt zu führen. In den 80er Jahren kehrte ich einmal nach Hoksok-dong zurück und war überrascht, dass das Haus, in dem ich einst gelebt hatte, noch stand. Das Zimmer, in dem ich gewohnt hatte, und der Hof, in dem ich meine Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatte, waren noch da. Es machte mich allerdings traurig, dass der Brunnen verschwunden war, an dem ich meine eisigen Hände anhauchen musste, während ich den Kübel mit Wasser hochzog. Während meiner Zeit in Hoksok-dong machte ich folgenden Satz zu meinem Motto: Bevor du versuchst, das Universum zu beherrschen, vervollkommne zuerst deine Fähigkeit, dich selbst zu beherrschen. Das bedeutet, um die Kraft zu haben, die Nation und die Welt zu retten, musste ich zuerst meinen eigenen Körper trainieren. Ich trainierte mich durch Gebet und Meditation sowie durch Sport und körperliche Übungen. Dadurch erreichte ich, dass ich mich durch nichts von meinen Zielen ablenken ließ, weder durch Hunger oder irgendwelche Gefühle, noch durch das Verlangen des physischen Körpers. Wenn ich eine Mahlzeit aß, sagte ich: Reis, ich möchte, dass du zum Dünger für die Aufgabe wirst, für die ich mich vorbereite. Ich lernte Boxen, Fußball spielen und Selbstverteidigungstechniken. Darum bin ich heute, auch wenn ich im Vergleich zu meiner Jugendzeit etwas an Gewicht zugenommen habe, noch immer beweglich wie ein junger Mensch. In der Gyeongsong-Schule für Gewerbe und Technik war es üblich, dass die Studenten abwechselnd ihre Klassenzimmer reinigten. Ich entschloss mich, dies in meiner Klasse täglich allein zu tun. Es war nicht irgendeine Art von Strafe. Es war der aus meinem Inneren ganz natürlich kommenden Wunsch, die Schule mehr zu lieben als irgendjemand anderer. Am Anfang versuchten einige mir zu helfen, aber sie erkannten, dass ich das nicht schätzte und es vorzog, die Arbeit allein zu machen. Schließlich beschlossen meine Klassenkameraden: Mach weiter, mach es allein. Und so wurde das Putzen zu meiner Aufgabe. Ich war ein ungewöhnlich ruhiger Student. Im Gegensatz zu meinen Klassenkameraden beteiligte ich mich nicht an oberflächlichem Gerede. Des Öfteren sprach ich einen ganzen Tag lang nichts. Vielleicht war das der Grund, warum mich meine Klassenkameraden, obwohl ich nie in physische Auseinandersetzungen verwickelt war, respektvoll behandelten und darauf achteten, wie sie sich in meiner Gegenwart benahmen. Wenn ich zur Toilette ging und sich dort schon mehrere Studenten angestellt hatten, ließen sie mich sofort vor. Wenn jemand Probleme hatte, war ich häufig derjenige, den man um Rat fragte. Während der Unterrichtsstunden stellte ich hartnäckig viele Fragen. Nicht wenige Lehrer waren wegen dieser Fragen mit ihrer Weisheit bald am Ende. Wenn wir zum Beispiel in Mathematik oder Physik eine neue Formel lernten, fragte ich, von wem wurde diese Formel aufgestellt? Bitte erklären Sie es uns Schritt für Schritt, damit ich sie genau verstehen kann. Und ich ließ mich nicht zurückweisen, bis ich eine klare Antwort erhalten hatte. Ich war den Lehrern gegenüber unnachgiebig und bohrte immer tiefer. Ich konnte kein Prinzip akzeptieren, bevor ich es nicht analysiert und von Grund auf verstanden hatte. Ich fing an, mir zu wünschen, dass ich selbst diese wunderschöne Formel entdeckt hätte. Die Hartnäckigkeit, mit der ich als kleiner Junge die ganze Nacht geweint hatte, zeigte ich auch bei meinem Studium. Genau wie beim Beten vertiefte ich mich mit ganzer Hingabe und mit tiefem Ernst auch in mein Studium. Jede Aufgabe, die wir zu erledigen, verlangten Ernsthaftigkeit und Hingabe, und zwar nicht nur für ein oder zwei Tage. Es muss ein kontinuierlicher Prozess sein. Ein Messer, das man einmal benutzt und niemals schärft, wird stumpf. Das trifft auch auf Ernsthaftigkeit und Hingabe zu. Wir müssen unsere Anstrengungen Tag für Tag mit dem Bewusstsein fortsetzen, dass wir unser Messer täglich schärfen. Was auch immer unsere Aufgabe ist, wenn wir uns auf diese Weise einsetzen, erreichen wir letztendlich einen mystischen Zustand. Wenn man einen Pinsel nimmt, sich ernsthaft und hingabevoll auf seine Hand konzentriert und zu sich sagt, ein bedeutender Künstler wird kommen und mich unterstützen, dann kann man ein wunderschönes Bild malen, das die Welt inspirieren wird. Ich bemühte mich, schneller und präziser als alle anderen zu sprechen zu lernen. Dazu ging ich in einen kleinen Vorraum, wo mich niemand hören konnte, und übte, Zungenbrecher laut aufzusagen. Ich übte mich darin, das, was ich sagen wollte, sehr schnell auszusprechen. Mit der Zeit konnte ich 10 Worte in einem Zeitraum sagen, in dem andere nur ein Wort aussprachen. Sogar heute kann ich noch sehr schnell sprechen, obwohl ich alt bin. Einige sagen, ich spreche so schnell, dass sie mir nicht folgen könnten, aber mein Herz ist in solcher Eile, dass ich es nicht aushalte, langsam zu sprechen. Ich habe so viele Dinge im Sinn, die ich sagen möchte. Wie kann ich da langsam sprechen? In dieser Hinsicht bin ich wie mein Großvater. Er sprach sehr gern mit Menschen. Mein Großvater konnte bei uns zu Hause mit Besuchern im Gästezimmer leicht 3 oder 4 Stunden reden und ihnen seine Ansichten über die Tagesereignisse erläutern. Ich bin auch so. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, mit denen ich eine gute, herzliche Kommunikation habe, vergesse ich vollkommen die Zeit und weiß gar nicht mehr, ob die Nacht hereinbricht oder gerade die Sonne aufgeht. Die Worte kommen wie ein unaufhaltsamer Strom aus meinem Herzen. In diesem Zustand mag ich nichts essen, ich möchte nur reden. Für die Menschen, die mir zuhören, ist es schwer, und Schweißperlen treten auf ihre Stirn. Auch auf meinem Gesicht erscheinen Schweißtropfen, wenn ich fortfahre zu sprechen. Und niemand wagt es, sich zu verabschieden und zu gehen. Oft bleiben wir dann die ganze Nacht zusammen. Der Schlüssel für ein großes Geheimnis. So wie ich alle Berggipfel rund um meinen Heimatort bestiegen hatte, erkundete ich auch jeden Stadtteil in Seoul. Es gab damals eine Straßenbahnlinie, die von einem Ende der Stadt bis zum anderen fuhr. Der Fahrschein kostete nur 5 Yuan. Ein Yuan hat den gleichen Wert wie 1 Cent. Aber ich wollte das Geld nicht ausgeben und ging daher den ganzen Weg bis ins Stadtzentrum zu Fuß. An heißen Sommertagen tropfte mir beim Gehen der Schweiß von der Stirn. Und an kalten Wintertagen ging ich im Laufschritt, als ob ich so einen bitterkalten arktischen Sturm durchdringen könnte. Ich ging so schnell, dass ich von Hoksok-dong über den Han-Fluss zum Hwa-Shin-Kaufhaus in Yongro nur 45 Minuten brauchte, während viele andere für diese Strecke 1,5 Stunden benötigten. Daran kann man erkennen, wie schnell ich ging. Das Geld für die Straßenbahn sparte ich und gab es Menschen, die es dringender brauchten als ich. Es war beschämend, einen so kleinen Betrag zu geben, aber ich gab das Geld mit dem Wunsch in meinem Herzen, es könnte ein Vermögen sein. Ich gab es und betete, Das Geld möge ein Samenkorn sein und dem Beschenkten möge daraus viel Segen erwachsen. Immer im April sandte mir meine Familie das Geld für die Studiengebühren. Aber ich konnte nicht zusehen, wie andere um mich herum finanzielle Probleme hatten, so kam es, dass das Geld nicht einmal bis zum Mai reichte. Als ich einmal auf dem Weg zur Schule war, begegnete ich einem Mann, der so krank war, dass er anscheinend am Sterben war. Er tat mir so leid, dass ich nicht an ihm vorbeigehen konnte. So trug ich ihn auf dem Rücken zu einem über 2 Kilometer entfernten Krankenhaus. Ich hatte das Geld, mit dem ich meine Studiengebühren bezahlen wollte, bei mir und so benutzte ich es für seine Krankenhausrechnung. Nachdem ich das Krankenhaus bezahlt hatte, blieb kein Geld mehr für mich übrig. In den darauf folgenden Tagen forderte die Schule mich wiederholt auf, meine Studiengebühren zu bezahlen. Ich tat meinen Freunden leid und so machten sie eine Geldsammlung für mich. Ich werde die Freunde, die mir in dieser Situation geholfen haben, niemals vergessen. Wenn wir jemandem helfen oder wenn uns geholfen wird, ist diese Beziehung eine Fügung des Himmels. Man merkt es vielleicht in jenem Augenblick nicht, aber wenn man später zurückdenkt, erkennt man auf einmal, oh, darum hat mich Gott damals dorthin geschickt. Wenn plötzlich ein Mensch vor uns steht, der unsere Hilfe braucht, sollten wir erkennen, dass der Himmel uns zu dieser Person geschickt hat, um ihr zu helfen. Und dann lasst uns unser Bestes tun. Wenn der Himmel möchte, dass wir dieser Person 10 Einheiten Hilfe geben sollten, genügt es nicht, nur 5 zu geben. Wenn der Himmel sagt, wir sollen 10 geben, dann sollten wir 100 geben. Wenn wir jemandem helfen, sollten wir bereit sein, unsere Geldbörse zu leeren, falls es nötig ist. In Seoul machte ich zum ersten Mal die Bekanntschaft mit Baram Tok, flaumige, luftgefüllte Reiskuchen. Das sind schön geformte Reiskuchen in vielen Farben. Als ich diese Kuchen zum ersten Mal sah, war ich erstaunt, wie schön sie aussahen. Als ich aber in einen hineinbiss, bemerkte ich, dass er keine Füllung hatte, sondern nur Luft. Der Kuchen fiel praktisch in meinem Mund zusammen. Ich erkannte damals einen Charakterzug Seouls. Seoul war wie ein luftgefüllter Reiskuchen. Ich verstand, warum die Leute aus Seoul von anderen Koreanern oft für Geizhälse gehalten wurden. An der Oberfläche erschien Seoul wie eine Welt voller reicher und wichtiger Leute. In Wirklichkeit war die Stadt aber voller armer Menschen. Viele Bettler, nur in Lumpen gekleidet, lebten unter der Brücke, die über den Han-Fluss führte. Ich besuchte sie, schnitt ihnen die Haare und teilte mein Herz mit ihnen. Arme Leute haben viele Tränen. Viele Sorgen haben sich in ihren Herzen angesammelt. Ich brauchte nur ein paar Worte zu jemandem zu sagen und schon brach er in Tränen aus. Manchmal bot mir einer von ihnen Reis an, den er erbettelt hatte. Er reichte mir den Reis mit total verschmutzten Händen. Niemals wies ich dieses Essen zurück. Ich nahm es mit einem freudigen Herzen entgegen. Ich ging in meinem Heimatort jeden Sonntag zur Kirche und behielt diese Gewohnheit auch in Seoul bei. Meistens ging ich in die Myeongsu-dae-Jesus-Kirche in Hoksaek-dong oder in die Seobingo-Pfingstkirche, die ihre Gottesdienste am gegenüberliegenden sandigen Ufer des Han-Flusses abhielt. Wenn ich an kalten Wintertagen über den zugefrorenen Fluss nach Seobingo-dong ging, knisterte das Eis unter meinen Füßen. In der Kirche half ich als Kindergottesdienstlehrer. Den Kindern gefiel mein interessanter Unterricht. Heute bin ich nicht mehr so daran gewöhnt, Witze zu erzählen, wie ich das in meiner Jugend gemacht habe. Aber damals konnte ich lustige Geschichten erzählen. Wenn ich weinte, weinten die Kinder mit mir, und wenn ich lachte, lachten sie auch. Ich war so beliebt bei ihnen, dass sie mir folgten, wohin ich auch ging. Hinter Myeongsu-dae liegt der Berg Seodal, der auch als Berg Dalma bekannt ist. Ich stieg oft auf einen großen Felsen des Dalma-Berges und verbrachte dort die Nacht im Gebet. Bei Hitze und bei Kälte vertiefte ich mich ins Gebet, Nacht für Nacht. Sobald ich zu beten anfing, brach ich in Tränen aus und meine Nase fing an zu laufen. Ich betete stundenlang über die Worte, die ich von Gott empfangen hatte. Sie waren wie verschlüsselte Botschaften und ich hatte das Gefühl, ich müsste mich noch tiefer ins Gebet versenken. Wenn ich heute daran denke, erkenne ich, dass Gott schon damals den Schlüssel zu einem Tor, hinter dem sich so viele Geheimnisse verbargen, in meine Hände gelegt hatte. Ich konnte das Tor aber nicht öffnen, weil meine Gebete nicht ausreichten. Wenn ich aß, war ich mir dessen gar nicht bewusst. So sehr war ich in Gedanken versunken. Im Bett schloss ich meine Augen und konnte nicht einschlafen. Die anderen Studenten, die im selben Haus wohnten, merkten nicht, dass ich auf den Berg ging, um zu beten. Sie müssten jedoch gespürt haben, dass ich anders war, denn sie begegneten mir respektvoll. Im Allgemeinen verstanden wir uns gut und brachten uns gegenseitig mit lustigen Geschichten zum Lachen. Ich kann mit jedem gut auskommen. Wenn eine alte Frau zu mir kommt, kann ich ihr Freund sein. Wenn Kinder kommen, kann ich mit ihnen spielen. Man kann mit jedem Menschen eine Herzensbeziehung haben, wenn man ihm mit Liebe begegnet. Frau Giwan Li fühlte sich mit mir verbunden, nachdem sie von meinen Gebeten beim Frühgottesdienst in der Kirche inspiriert war. Wir blieben über 50 Jahre lang in Freundschaft verbunden, bis sie mit 80 Jahren diese Welt verließ. Ihre jüngere Schwester, Frau Gipong Li, hatte immer sehr viel zu tun, weil sie das Wohnheim führte, aber sie begegnete mir mit Wärme. Sie sagte, sie würde sich nicht wohlfühlen können, wenn sie nicht etwas für mich tun könnte. Und so versuchte sie, mir extra Beilagen für meine Mahlzeit zu geben. Ich weiß nicht, warum sie mich so gut behandeln wollte, denn ich sprach nicht viel und war auch nicht sehr unterhaltsam. Später, als die japanische Besatzungspolizei mich in der Polizeistation der Gyeonggi-Provinz festhielt, brachte sie mir Kleidung und Essen. Doch heute wird mir warm ums Herz, wenn ich an sie denke. In der Nähe meines Wohnheims hatte eine Frau Song ein kleines Geschäft. Sie half mir sehr in dieser Zeit. Sie sagte, dass jemand, der fern von seinem Heimatort lebt, immer hungrig sei. Und so gab sie mir verschiedene Dinge aus ihrem Geschäft, die sie nicht hatte verkaufen können. Es war nur ein kleiner Laden und sie verdiente kaum genug, um selbst über die Runden zu kommen, aber sie kümmerte sich immer in liebevoller Weise um mich. Eines Tages hielten wir den Gottesdienst am sandigen Ufer des Hanflusses ab. Als die Zeit für das Mittagessen kam, suchte jeder einen Platz, wo er sich niedersetzen konnte, um zu essen. Ich war gewohnt, mittags nichts zu essen und fühlte mich nicht wohl, untätig dazusitzen, während die anderen aßen. So entfernte ich mich still von der Gruppe und fand einen Platz auf einem Felsen. Frau Song sah mich dort und brachte mir zwei Stücke Brot und etwas Eis. Wie dankbar war ich dafür. Es kostete etwa einen Yuan pro Stück, im Ganzen nur etwa 4 Yuan, aber ich kann niemals vergessen, wie dankbar ich in jenem Moment war. Wenn mir jemand hilft, vergesse ich es nie, ganz gleich wie klein die Hilfe auch sein mag. Sogar heute, mit 90 Jahren, kann ich mich an all diese Situationen erinnern, in denen Menschen mir geholfen haben und auch daran, was sie für mich getan haben. Ich kann diese Menschen nicht vergessen, die nicht gezögert haben, sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen, um mir großzügig ihren Segen zukommen zu lassen. Wenn mir jemand einen Gefallen tut, ist es mir wichtig, etwas zurückzugeben. Wenn ich die Person, die etwas für mich getan hat, nicht mehr persönlich treffen kann, ist es mir wichtig, dass ich mich in meinem Herzen an diese Person erinnere. Ich muss mit der ernsthaften Einstellung leben, dass ich dieser Person etwas zurückgebe, indem ich einer anderen helfe.